Sie blieben erst in sicherscheinender Entfernung stehen. Genau wie Leon gesagt hatte, war die Sonne wieder hinter Wolken verschwunden. Aber nicht ganz. Hier und da fielen noch helle Bahnen herab. Und eine davon exakt auf die Stelle, wo Leon aufgesaugt worden war. Die Stacheln schienen allmählich kleiner zu werden, zogen sich zurück in das Eis, aus dem sie gekommen waren.
»Was war das?«
keuchte Morley, fahl wie Schnee.
»Um Gottes Willen, was war das?«
»Das glaubt uns keiner«, stieß Adrian hervor.
»Verdammte Scheiße, die Geschichte glaubt uns kein Mensch!«
Angela zitterte. Von ihnen allen wirkte sie am meisten so, als stünde sie unter Schock. Ihr Gesicht war nass von Tränen, die am Rand ihrer Kapuze zu Eis gefroren. Charlotte wünschte sich, auch so weinen zu können, aber sie war innerlich wie erstarrt. Sie fühlte nichts. Alles, was sie noch konnte, war denken, und alles, was sie noch denken konnte, war Hiroshi. Wie ein Pochen ging es ihr wieder und wieder durch den Kopf. Das alles hat irgendwie mit Hiroshis Maschine zu tun. Aber wie sollte sie das den anderen erklären? Keiner von ihnen kannte Hiroshi. Und Charlotte fühlte sich außerstande, ihnen zu erzählen, was sie auf Paljuk erlebt hatte. Das Gefühl jedenfalls, den Schleier durchbrochen zu haben, mit der Wirklichkeit verbunden zu sein, wahrhaftig zu leben, es war weg. Dies war ein Albtraum. Wer wollte schon in einem Albtraum leben? Ein Albtraum war etwas, dem es zu entkommen galt.
»Was machen wir jetzt?«
fragte Morley, bleich vor Angst und Entsetzen. Wie als Antwort auf seine Frage stieß keine 20 Meter entfernt eine weitere stählerne Klinge aus dem Eis und gleich darauf noch eine, noch näher.
»Rennen«,
schrie Charlotte. Was sonst sollte sie tun? Also rannten sie wieder, rannten so schnell sie konnten, zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren, während die Klingen hinter ihnen aus dem Eis schnellten wie mörderische Bärenfallen. Aber zum Glück hinter ihnen. Wer immer sie verfolgte, erschien nicht imstande zu sein, ihnen den Weg abzuschneiden oder wenigstens mit Vorhalt auf sie zu zielen.
»Wir müssen uns trennen«,
keuchte Adrian im Rennen.
»Mindestens einer muss bis zum Funkgerät kommen. Hilfe rufen!«
Keine Spur mehr von der Stille, die sie beim Heraufkommen so beeindruckt hatte. Stattdessen dröhnten ihnen die Ohren von ihrem eigenen chaotischen Keuchen, das von allen fernen Enden des Gletschers wiederzuhallen schien, und dem der emporschießenden Klingen, die sie verfolgten.
»Hilfe rufen?« schrie Charlotte zurück. »Du träumst, bis die da sind!«
Sie beendete den Satz nicht, konnte es nicht, wollte es nicht. Unnötig, sich das auszumalen. Sie sah sich um. Bildete sie sich das ein oder gelang es ihnen, dem Monster zu entkommen? Die Stacheln schienen zurückzufallen, nicht Schritt zu halten, und sie hatten sich verändert. Sie kamen nicht mehr knapp 2 Meter hoch aus dem Eis, sondern viel weiter, schossen 3, 5, 10 Meter weit in die Höhe, um dann abzuknicken in dem fruchtlosen Versuch, sich die flüchtige Beute zu krallen. Morley stolperte, schrie, fiel. Adrian war an seiner Seite, half ihm auf. 2 Klingen brachen hinter den beiden aus dem Eis wie metallene Ungeheuer und warfen sich in ihre Richtung. Vergebens. Adrian und Morley waren außer Reichweite, entkamen leicht.
»Hiroshi«,
pulsierte es noch immer in Charlottes Gedanken. Die Bewegung, die sie auf den Stacheln bemerkt hatte, dieses silbrige, wimmelnde Schimmern, das hatte sie in gröberer Form auf Paljuk gesehen. Jemand musste Hiroshis Maschine nachgebaut, weiterentwickelt haben. Aber wozu? Charlotte rannte, stapfte durch Schneewehen, schlitterte über Eis, kämpfte sich vorwärts und hatte das Gefühl, in einem dieser Träume zu stecken, in denen man zu rennen versucht und nicht vorwärts kommt. Und den anderen erging es wahrscheinlich ganz genauso.